Ja, wir sind mittendrin, kann man sagen, für unsere Predigtserie über die Stiftshütte. Und heute sind wir beim wohltuenden Duft angelangt. Mehr als ein wohltuender Duft, und damit ist der Räucheraltar gemeint. Das ist ja in Verbindung von Happy Deal und Happy Meal. Und beim Happy Meal ist da das Bild unten links, wo wir sehen, das Ketchup. Ich weiss nicht, ob das für dich ein wohltuender Geruch ist. Für uns ist es jetzt Eselsbrück, das Gewürz, der wohltuende Geruch auf dem Räucheraltar im Happy Deal. Bei dem, wo Gott uns als Deal anbietet, Deal der Freude, Deal der Gelassenheit. Der wohltuende Duft auf dem Räucheraltar. Und damit wir gerade alle auf der gleichen Wissensebene sind, tauchen wir ein und lesen miteinander den Auftrag, den Gott dem Mose gegeben hat, in Bezug auf den Räucheraltar. Fertige einen Altar aus Akazienholz an, um Weihrauch als Räucheropfer darauf zu verbrennen. Es soll eine Elle lang, eine Elle breit und zwei Ellen hoch sein. Der Altar und seine Hörner sollen aus einem Stück gefertigt sein. Überziehe den Altar, seine Platte, seine Seitenwände und die Hörner mit reinem Gold. Rings um den ganzen Altar soll eine goldene Zierleiste verlaufen. Befestige an den beiden gegenüberliegenden Seiten des Altars unterhalb dieser Zierleiste zwei goldene Ringe für die Tragstangen. Die Stangen sollen aus Akazienholz gefertigt und mit Gold überzogen werden. Stell den Räucheraltar vor dem Vorhang auf, hinter dem sich die Bundeslade mit den Gesetzestafeln und der Deckplatte darauf befindet, wo ich euch begegne. Jeden Morgen, wenn Aaron die Lampe herrichtet, soll er Weihrauch auf dem Altar verbrennen. Und jedes Mal, wenn er gegen Abend die Lampen anzündet, soll er wieder Weihrauch verbrennen. Ihr sollt regelmäßig Räucheropfer vor mir verbrennen. Das gilt für euch und für alle eure Nachkommen. Bringt kein anderes Räucheropfer auf dem Altar dar, auch keine Brandopfer, Speiseopfer oder Trankopfer. Einmal im Jahr soll Aaron den Altar reinigen, indem er etwas von dem Blut des Sündopfers an die Hörner des Altars streicht. Jedes Jahr soll der Altar so gereinigt werden, von Generation zu Generation, denn er ist besonders heilig. Denn er ist besonders heilig. Wenn wir das jetzt so gehört haben, erinnert uns der Räucheropferaltar von seinem Aufbau und von seiner Symmetrie her sehr stark an Brandopferaltar, wo im Vorhof steht. Er ist einfach ein bisschen kleiner. Dafür ist er, wie alle anderen Gegenstände im Heiligtum Gottes, mit reinem Gold überzogen. Und die Symbolik oder das Sinnbild von dem Räucheraltar oder vielleicht da noch schnell die Karte, die noch zu finden ist, direkt vor dem Vorhang, wo es dann eingeht, ins Allerheiligste. Wir haben auf der Nordseite vom Zelt den Schaubrottisch, auf der Südseite den siebenarmigen Leuchter und da direkt vor dem Vorhang eben den Räucheraltar. Die Symbolik von dem ist, dass der Altar und vor allem eben das, was dort drauf passiert, das beständige Gebet vom Volk Gottes zeigt, dass es die Fürsprache von Jesus Christus für die Menschheit aufzeigt und dass es die Sicht von Gottes Gegenwart ganz neu nochmal aufs Tapet bringt. Natürlich kann man sagen, das ganze Zelt ist ja dazu da, ich will mitten unter euch wohnen. Wenn sich die Rauchsäule und die Feuersäule über dem Zelt niederlassen hat, als Zeichen, dass Gott mitten unter dem Volk ist, dann ist ja all das eben dafür da. Und doch werden wir jetzt dann miteinander sehen, der Räucheraltar bringt das nochmal in einer ganz speziellen Art und Weise zum Ausdruck. Und um dem ein bisschen auf die Spur zu kommen, will ich mit euch sieben Stegentritte beschreiten. Sieben Stegentritte, man könnte jetzt sagen aufwärts, vielleicht gehen sie auch in die Tiefe, um das, was hier in einem Satz zusammengefasst ist, wirklich nachzuvollziehen. Das erste Symbol fürs Gebet. Der aufsteigende Rauch versinnbildlicht das Gebet vom Volk Israel, wo sie zu Gott sprechen. Aber nicht nur vom Volk Israel hier zu selber Zeit in der Wüste, sondern das zieht sich dann durch. Wir finden zum Beispiel vom David im Psalm 141 eine Aussage, die genau darauf abzielt, wenn er sagt: Herr, höre auf meine Stimme, wenn ich zu dir rufe. Lass als Räucheropfer vor dir stehen mein Gebet. Das Aufheben meiner Hände als ein Abendopfer. Herr, behüte meinen Mund und bewahre meine Lippen. Der David greift genau das auf, dass sein Betten, sein Ringen soll stehen wie ein Räucheropfer vor dem Herr. Und die Linie geht noch weiter. Wenn man hinterher blättert, bis ganz zuhinterst in der Bibel, in der Offenbarung, Kapitel 5 und Kapitel 8, treffen wir das auch wieder an. Kapitel 8, Vers 4 heißt: Und der Rauch des Räucheropfers stieg mit den Gebeten der Heiligen auf aus der Hand des Engels vor Gott. Also das Sinnbildliche, das symbolische Aufsteigen vom Rauch, das Gebet, wo Aufstieg zu Gott symbolisiert, als ein erstes Zeichen, eine erste Brücke, ein erstes Sinnbild von dem Räucheraltar im Heiligtum. Ein zweites ist der Ort und Nähe Gottes und Begegnung mit ihm. Der Räucheraltar ist direkt vor dem Vorhang zum Allerheiligsten gestanden. Direkt von dort ist der Hohepriester an dem einen Mal im Jahr ins Allerheiligste gegangen. Symbolisiert etwas von dieser Nähe. Von dieser Nähe zu Gott, wenn wir jetzt sagen, ja, das Allerheiligste ist der Brennpunkt, ist der Ort von der Gegenwart Gottes im Verständnis vom Alten Bund und dem Alten Testament. Und der Räucheraltar und Gebet, die aufsteigen, wo uns ja auch in Begegnung mit ihm führen, die sind direkt näher bei ihm, auch wenn sie noch durch einen Vorhang dann von ihm auch getrennt waren. Der Zugang zu dieser Art von Gottesbegegnung für die allermeisten Menschen verschlossen war. Und an dieser Stelle kann ich nur sagen: Halleluja. Dürfen wir in Johannes 4 lesen, dass in Jesus da etwas ganz Neues entstanden ist. Wo der Vorhang im Tempel zerrissen ist und der Weg ins Allerheiligste geöffnet worden ist, ist auch der Moment vom Gebet, von der innigen Beziehung zu Gott, von der Nähe zu Gott, ist in ein ganz anderes Stadium gekommen. So dass Jesus zu der Samariterin am Brunnen dann kann sagen: Du, schau mal, die Israeliten, die gehen dort und dort her, um Gott anzubeten. Und die Samariter, die gehen dort und dort her, um Gott anzubeten. Aber was ich dir sage, ist, wenn wir im Geist und in der Wahrheit arbeiten, dann kommt es gar nicht darauf an, wenn und wo das ist. Es ist eine ganz neue Dimension möglich geworden, von Gottes Begegnung, von Nähe zu Gott, vom im Gespräch sein mit Gott. An dieser Stelle möchte ich ein kurzes Exkurs einschieben. All die nämlich, die in meiner Einstiegspredigt zu den Stiftshütten nicht nur gelassen haben, sondern vielleicht auch nicht ein oder andere auch umgesetzt haben und intensiv auch angefangen haben, Hebräerbrief zu lesen, wäre eine gute Möglichkeit, um ein bisschen etwas von der Bedeutung der Stiftshütten auch nachzuvollziehen. Die sind vielleicht in Hebräer 9, Vers 4 darauf gestoßen, dass es dort drin heisst, dass der Räucheraltar ja hinter dem Vorhang im Allerheiligsten steht. Und jetzt könnte man als Grund nehmen, um zu sagen: Siehst du, ich habe es doch gewusst. Die Bibel widerspricht sich doch selber. Da steht es vorne, dort steht es hinten. Was ist denn jetzt richtig? Eins können wir festhalten. Nach dem Gebot, das Gott an Mose gegeben hat, ist er vor dem Vorhang im Heiligtum gestanden. Ist ja auch gar nicht anders möglich gewesen. Wenn der Auftrag an Aaron und die anderen Priester war, ist immer am Morgen und immer am Abend ein Räucheropfer zu bringen, der Hohepriester aber einzig und allein einmal im Jahr hätte das Allerheiligste, wäre das ja gar nicht so möglich gewesen. Ja, ist jetzt ein Widerspruch? Ist Gottes Wort fehlerhaft? Und das wäre ein Punkt, den ich dazu sagen möchte. Gott ist heilig, gerecht und gut und darum ist er auch fehlerlos. Gott ist in seinem Wort fehlerlos. Aber auch wenn das jetzt vielleicht für den einen oder anderen heikel ist oder ich mich aufs Glatteis rausbewege, die Bibel ist nicht Gott. Die Bibel ist ein Buch voll Gottes Wort. Diese Bibel ist eine Übersetzung, Hoffnung für alle von 2015. Gedruckt ist, weiss ich auch nicht genau, wann das sie gedruckt worden ist. Spannend ist aber, dass die Bibel an sich ja über einen Zeitraum von 1500 Jahren geschrieben worden ist, von einer ganzen Handvoll Schriftsteller und Verfasser, ein wundersames Buch, wo Gott zu uns redet. Aber wenn wir in die Geschichte schauen, merken wir auch, dass das Übertragen und das Weitertragen vom Wort Gottes auch zu der einen oder anderen Unstimmigkeit, die er beigetragen hat. Schon die Juden, wenn sie als Testament abgeschrieben haben und sie einen Fehler geschrieben haben, dann haben sie die Schriftrolle weggetan. Sie haben sie aber nicht verbrannt, sie haben sie begraben. Weil man Gottes Wort ja nicht einfach so soll, irgendwie leichtsinnig damit umgehen. Also es zeugt davon, da hat es beim Übertragen, beim Weitergehen, sind da unterschiedliche Momente entstanden, Wahrnehmungen haben sich weiterentwickelt und wir finden heute ganz viel, vor allem vom Neuen Testament, Schriftstück vom Grundtext, also von den Briefen, Schriftstück wie von keiner anderen historischen Begebenheit, so viel wie von der biblischen Wahrheit. Aber die Schriftstücke haben manchmal den einen oder anderen Unterschied. Darum gibt es dann im griechischen Neuen Testament gibt's etwa so einen breiten textkritischen Apparat, heisst er dann, wo dann aufführt, welcher Papyrus wie stark beleidigt ist und welcher Papyrus vielleicht weniger stark beleidigt ist und warum, dass man sich in der Bibelübersetzung dann für diese Übersetzungsvariante entschieden hat. Und das soll ja einfach aufzeigen, nicht die Bibel ist Gott, sondern Gott ist Gott. Und er ist in seinem Wort fehlerlos. Und wenn es vielleicht die ein oder andere Unstimmigkeit zu geben scheint in dem Wort drin, wenn du am Lesen bist, dann liegt das vielleicht an dem gedruckten Ding, das du da in der Hand hast, aber sicher nicht an der Heiligkeit und an der Fehlerlosigkeit von Gott. Eine Möglichkeit, mit dieser Situation von Hebräer 9, Vers 4 umzugehen. Eine zweite ist die, dass man heranschaut und merkt, was die Intention vom Hebräerbriefschreiber eben ist. Dass ihm gar nicht so sehr Möbelstellung im Zentrum liegt bei seiner Schilderung von der Stiftshütte, sondern vielmehr von dem, was dort passiert. Dass er also sagt, das Möbelstück, der Räucheraltar, der steht zwar im Heiligtum, seine Wirkung entfaltet er aber im Allerheiligsten. Dort, wo der Rauch, wo Gebet in die Gegenwart Gottes aufsteigen. Standort im Heiligtum, Wirkung im Allerheiligsten, drum steht er dort. Drum vielleicht auch die Verwechslung. Oder, wenn man es dann noch ganz genau anschaut, sieht man, dass der Hebräerbriefschreiber von einem goldenen Räuchergefäß spricht und gar nicht vom Räucheraltar. Darum gehen dann einige Ausleger davon aus, dass da vielleicht die Rede ist von dem, wo der Hohepriester bei dem einen Mal im Jahr, wo er ins Allerheiligste eingegangen ist, ein besonderes Räuchergefäß mitgenommen hat und den Wohlgeruchsrauch mit eingetragen hat in die Gegenwart Gottes und er dort gar nicht vom Räucheraltar redet. Und mit dem wäre dann der Widerspruch auch wieder aufgelöst. Die ganze Beschreibung vom Heiligtum im Hebräerbrief zeigt aber etwas auf. Sie dient dazu, uns zu zeigen, dass alles auf Jesus hinweist. Dass alles in Jesus seine Erfüllung gefunden hat und dass er unser Zugang zum Vater ist. Dass er und sein Blut das überhaupt erst möglich gemacht hat und dass er der eine Fürbittende ist, der für uns einsteht. Das als kleiner Exkurs zum Ort der Begegnung mit Gott. Ein dritter Punkt, es geht da bei dem Räucheraltar um die Heiligkeit und die Reinheit von der Anbetung. Wenn wir in 2. Mose 30 nämlich weiterlesen, dann hat dort Gott auch noch ein paar Gedanken zum Räucherwerk. Also nicht nur zum Altar, sondern auch zu dem, wo dort verglüht oder verbrennt wird. Der Herr sprach zu Mose, nimm diese wohlriechenden Gewürze, Stakte, das ist ein wohlriechendes Harz, Räucherklaue, Galbanum und reinen Weihrauch. Misch sie zu gleichen Teilen zusammen und füge etwas Salz dazu, sodass du ein reines und heiliges Weihrauchgemisch erhältst. Zerstoße einen Teil davon zu feinem Pulver und lege es vor die Bundeslade im Heiligtum, wo ich dir begegnen werde. Dieses Weihrauchgemisch soll für euch besonders heilig sein. Dieses Weihrauchgemisch soll für euch besonders heilig sein. Doch uns zum Ausdruck, dass die Art und Weise der Anbetung mit ganz besonderer Heiligkeit verbunden ist. Dass Gott ganz klar gesagt hat, wie dass der wohlriechende Duft soll hergestellt werden, wie dass das soll aussehen, werdet nachher noch über Konsequenzen nachdenken oder etwas hören. Weil es da um die Heiligkeit Gottes geht, im Zuge der Fürbitte und der Anbetung. Und jetzt habe ich vorher gesagt, Halleluja, Johannes 4, im Geist und in der Wahrheit anbeten, ist egal wenn und wo. Wunderbar, dass wir das dürfen. Wenn auch immer wir haben, oder im Geist dazu gedrängt werden, Gott anzubeten. Gleichzeitig stellt sich mir da aber manchmal die Frage, ob wir gerade in Bezug auf unser Gebet, gerade in Bezug auf unsere Anbetung Gottes, vielleicht manchmal etwas von diesen Schritt immer mehr ihr in die Heiligkeit Gottes von der Stiftshütte auf der Strecke haben liegen lassen. Dass wir, ich weiss nicht, wie es dir geht, wenn du mal über deine Gebete ein bisschen nachdenkst, dass wir vielleicht beten, ja, vielleicht ist es im Auto ein Stossgebet, vielleicht ist es ein Gebet, wenn mir eine Sünde bewusst worden ist, danke Jesus, dass du mir die vergisst. Vielleicht, wie sieht denn unser Beten aus und was hat das mit dieser Heiligkeit und mit dieser Reinheit Gottes zu tun? Und auch dort, wo wir in die Anbetung eingehen und in Lobpreis, wunderbar, wenn wir Gott dürfen anbeten. Aber ich glaube, gerade an dem Punkt vom Verständnis von Heiligkeit und Reinheit Gottes, da glaube ich, haben wir da und dort, oder habe ich zumindest, weiß nicht, was ihr geht, noch Luft nach oben. Im Verständnis, in der Zugänglichkeit, in der Art und Weise, wenn ich das lebe. Dass ich das nicht nur auf der Gleichgültigkeitsschiene irgendwo lebe, sondern in einer tiefen Ernsthaftigkeit vor Gott unterwegs bin. Dann das Vierte, was uns da begegnet, Fürbitte und Fürsprache von Jesus, das ist dann etwas, was uns vor allem im Hebräerbrief drin ja so stark auch aufgeführt und aufgezeigt wird. Die Verbindung von der Stiftshütte zu Jesus, zu uns, wie er für uns einsteht, wie er als einziger und vollumfänglicher Hohepriester all das erfüllt, was uns in der Stiftshütte drin begegnet und wie er uns die Möglichkeit und den Zugang zu Gott schafft, ganz in seine Gegenwart dürfen jetzt kommen. Wie er für uns einsteht mit seinem Gebet. Wie er Fürsprache leistet an unserer Stelle. Wenn der Teufel uns anklagt und Jesus sagt, halt, mein Kind. Seine Fürsprache für uns, vor Gott. Die begegnet uns im Räucheraltar. Und dann ist es nicht nur seine Fürbitte und seine Fürsprache, sondern eben, wenn wir aus Offenbarung 8 gehört haben, auch die Gebete der Heiligen. Auch die Gebete, wo wir als gläubige Menschen quasi auf dem Altar Gottes opfern und vor ihn kommen und zu ihm beten und mit ihm ringen und ihn arbeiten, sind Gebete der Heiligen. Nicht heilig im Sinn von fehlerlos, perfekt und wir sind halt alles Heilige mit heiligem Schein und so, cool, sondern heilig gemacht durch Jesus. Oder um sie das Wort vom Neuen Testament zu sagen, rein gewaschen durch sein Opfertod am Blut. Heilig in ihm und durch ihn. Und darum hat der Paulus in seinen Briefen die Christen und Gemeinden auch immer wieder als die Heiligen ansprechen. Das Sechste, was uns da drin begegnet, die tägliche Nutzung. Jeden Morgen, wenn Aaron den siebenarmigen Leuchter schauen, dass der brennt, und jeden Abend soll er auch auf dem Räucheraltar ein Räucheropfer darbringen. Und der Wilf hat letzten Sonntag im Zusammenhang mit dem Leuchter schon gesagt, das hat in unserem geistlichen Leben damit zu tun, dass das ein anhaltender, ein nachhaltiger, ein wiederkehrender Prozess ist. Dass das Licht Gottes immer wieder neu, regelmäßig soll in unser Leben einscheinen. Wie es der Psalmist im Psalm 119 sagt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg, dort, wo ich unterwegs bin. Bei jedem Schritt, auf jedem Tritt. Und genauso ist es auch mit dem Gebet, dem Räucheraltar, eine tägliche Nutzung empfohlen. Mit Gott im Gespräch sein, Gott anzubeten, mit Gott zu reden, in der Fürbitte, in der Danksagung, im Lobpreis, in die Gegenwart Gottes, ich sage es jetzt, zu geniessen. Etwas von dem, wie wir es von der Karin und von Michi gehört haben, das Wunderbare berührt und erfüllt werden von Gott, in das einzufinden, dürfen mit dem beschenkt zu werden, sich nach dem auszustrecken, tägliche Nutzung, in dem, dass wir mit Gott im Gespräch sind und uns von ihm auch fühlen lassen. Und jetzt habe ich vorher bei der Heiligkeit und Reinheit habe ich noch das zweite Exkursli vergessen. Ich habe euch ja noch ein paar Verse weiter versprochen. Dort nämlich, wo es heisst, dieses Weihrauchgemisch soll euch besonders heilig sein. Dort fährt der Mose noch weiter oder eben Gott zu Mose und sagt, stelle das Weihrauchgemisch in dieser Zusammensetzung niemals für deinen eigenen Gebrauch her. Es ist für den Herrn gedacht. Wer es herstellt, um daran zu riechen, wird aus dem Volk ausgestoßen und sterben. Da geht es nochmal um die Heiligkeit und Reinheit Gottes. Da geht es darum, dass, ich habe mir mal überlegt, heute Morgen da ein bisschen Rauch aufsteigen zu lassen, gell, für einen Wohlgeruch. Dann habe ich gedacht, ja nein, diese Mischung bringe ich sicher nicht her. Könnte ja noch heikel sein. Gott bringt etwas zum Ausdruck, wenn er sagt, so soll es sein. Das hat mit dieser Heiligkeit, mit dem Besonderen zu tun, mit dieser Reinheit. Und genau darum soll er das so mischen und nicht anders. Und dann geht er nämlich noch einen Schritt weiter zum siebten Punkt. Oder den habe ich so genannt, Vorsicht vor Nichtgebrauch oder Missbrauch. Falsches Räucherwerk zu verbrauchen, etwas Falsches auf dem Altar zu verbrennen. Oder das Räucherwerk zum eigenen Genuss zu vergüten, gell? Mische das Räucherwerk nicht, um selbst daran zu schnüffeln. Also das ist jetzt meine Übersetzung. Sondern es ist für den Herrn gedacht. Eine ganz klare Anweisung dazumal als Volk Gottes. Halleluja, kann ich da nur noch mal sagen, hat Jesus alles für uns erfüllt und vollbracht und sind wir nicht mehr in dieser Gesetzlichkeit unterwegs. Aber wenn wir uns Gedanken machen und darüber nachdenken, wie es um unser Gebet so besteht, wie wir unterwegs sind, wie wir das einsetzen und brauchen, wo dass wir vor allem selber ein bisschen rumschnüffeln und eben, das habe ich auch schon gesagt, gell, ich mich meiner mir, Herr segne diese vier, um die vier geht, dann ist die Frage, ob das die vollumfängliche Erfüllung ist von dem, was Gott gedacht hat. Dann geht es, wenn es um Anbetung geht, dann geht es genau um das, was Gott im Volk sagt. Genau diese Mischung. Genau so soll es sein und nur für den Herrn. Nicht für dich, nicht für dich, nur für den Herrn. Und das hat mich in der Vorbereitung nochmal ganz neu herausgefordert, zu überlegen, ja, was bedeutet denn das für mein Beten? Nicht in eine neue Gesetzlichkeit, die jetzt keinen oder Angst zu haben, ich werde aus dem Volk verstoßen und muss sterben, muss ich sowieso früher oder später, aber geht denn nicht um das? Sondern mehr zu überlegen, was bedeutet die Wahrheit für mein Gebetsleben? Für die Art und Weise, wie ich bei Gott bin? Geht es nicht nur um mich? Oder geht es um anderes? Geht es um andere? Geht es um die Anbetung von ihm? Geht es um Befriedigung von meinen Wünschen? Um was geht es denn? Eine Herausforderung, wo wir, glaube ich, drinstehen, auch in der heutigen Zeit, auch als Gemeinde Jesu von heute. Und warum stehen wir in dieser Herausforderung drin? Weil der Paulus uns in seinen Briefen ja enorm stark herausfordert im Blick aufs Gebet. Und im Kontext vom Räucheraltar und im Zusammenhang mit all dem, was wir in den letzten Minuten gehört haben, über das, was das Volk Gottes im Zusammenhang mit den Rauchopfern, mit den Gebeten, die aufsteigen zum Herrn und in die Gegenwart Gottes, im Zusammenhang von all dem möchte ich unsere zwei, drei Bibelverse lesen, die den allermeisten von uns bekannt sind. Du nicht zuerst mal wirst hören. Aber du wirst wahrscheinlich mit anderen Ohren herlassen. Lukas 18, Vers 1. Eines Tages zeigte Jesus seinen Jüngern durch ein Gleichnis, wie wichtig es ist, beständig zu beten und nicht aufzugeben. Philipper 4, Vers 6. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Kolosser 4, Vers 2. Haltet fest am Gebet und wacht darin mit aller Danksagung. Erste Timotheus 2, Vers 1. Das erste und wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen bei Gott einzutreten. 1. Thessalonicher 5, Vers 17. Betet unablässig. Oder man könnte sagen, betet ohne Unterlass. Oder man könnte sagen, hört nicht auf zu beten. Ich bete. Danke dir von ganzem Herzen, Jesus, dass du alles dafür tun hast, dass der Vorhang von der Trennung zerrissen ist, dass wir Zugang haben in die volle Gegenwart vom Vater. Danke dir, dass es uns möglich ist, im Geist und in der Wahrheit, wenn und wo auch immer, mit Gott zu reden und ins Gebet zu gehen. Ich danke dir, Jesus, dass du für uns einstehst im Gebet und unser Fürsprecher bist beim Vater. Und ich danke dir, dass unser Gebet, dort, wo sie mit Bitte, mit Flehen, aber auch mit Danksagung und Lobpreis zu tun haben, dürfen aufsteigen als ein wohlriechender Duft zu dir. Danke vielmals, lädst du uns da dazu ein. Forderst du uns da dazu raus. Und führst du uns da drin. Durch deinen Heiligen Geist. Eröffne uns nochmal ganz neue Bereiche und Dimensionen vom Gebet. Wenn wir da durch 7 Stufen durchgegangen sind, eröffnet uns nochmal neue Stufen von der Art und Weise, von der Gewohnheit, vom Erleben in der Beziehung mit dir, im Gespräch zu sein mit dir und vor dir. Danke vielmals, Jesus. Amen. Ich möchte uns einladen an dieser Stelle, zuallererst, dass wir in dem Sinn, wenn wir in den vergangenen Minuten miteinander darüber nachgedacht haben, ganz neu, beständig und heiliger denn je zu und mit Gott betet. Ganz neu, beständig und heiliger denn je.